Gut, ich darf Platz nehmen. Merci vielmal, freue mich spielen. Das war für mich ein bisschen Déjà-vu. Das Posaunenspielen, nicht wahr? Ich weiss, ich war mal im Posaunenchor Spiez. Jetzt habe ich gedacht, ich bringe euch mal ein Foto mit. Ja, ja, ein Foto mit. Da seht ihr den Posaunenchor Spiez vor ein paar Jahren. Da war ich noch ein bisschen jünger. Es ist der vorne links, da hocken drei, der vorne links. Was ihr auch seht, übrigens, ist der Fred. Da hinten, der hübsche Mann, der war noch ein bisschen jünger. Seht ihr ihn? Der Fred, du bist heute Morgen auch da. Und ich habe Posaunenchor Zeit erlebt, vielleicht hast du noch eins weiter. Da sieht man noch ein bisschen mehr, da war ich ein junger Schnaufer. Hey, nochmal, schon verrückt, wie die Zeit vergeht. Aber das war wirklich meine Zeit im Posaunenchor. Ich habe schon noch eins weiter. Da sind wir noch daheim, da sind wir schon ein bisschen älter. Wer schafft die Männer mit so? Das ist mein Zwillingsbruder, genau, wir sind zusammen. Aber dann war ich noch Spiez, merci vielmals. Ich habe eine gute Zeit erlebt in diesem Posaunenchor Spiez. Es war für mich eine wertvolle Zeit. Und ich habe viel gelernt. Auch. Wir haben zuerst Trompete gelernt und dann haben wir gemerkt, ja, so allein spielen macht nicht so Freude, du musst es zusammen machen. Oder? Zusammen macht es viel mehr Freude. Und sie haben auch gemerkt, zusammen spielen, das hat mehr Stimmen und das fängt viel mehr. Und das ist echt sehr gut. Und der Fred, du hast eine gute Art gehabt, mit uns umzugehen, uns Jungbläser. Ich möchte dir danken heute Morgen. Was du gemacht hast, sicher Fred, du hast es auch gut gemacht. Schaut, als Jungbläser war es nicht so einfach. Daneben haben wir Rockmusik gehört, oder, und Sachen und gleichzeitig Posaunenchor gespielt. Das war manchmal so ein bisschen kontrovers gewesen, oder was auch immer. Aber der Fred, er hat eine Art gehabt, die er uns Jungbläser nehmen konnte. Und das war gut gewesen. Wir durften zum Beispiel mal Herr der Ringe aufführen. Ich sage, das war so cool für mich. So, das Herr der Ringe, die Musik ist so heroisch, oder? Das hat noch Streicher dazu haben, ich weiß nicht was alles. Das war ganz speziell für mich, weil das war dann so total in. Jeder ist ein Kino, jeder jung und Herr der Ringe fängt und wir das aufführen. Und mir hat das so cool gedacht, dass es möglich ist. Oder wir haben auch als Jungbläser dürfen am Konzert, am Jahreskonzert, so ein Fünferchörli haben wir von Jungbläser. Und dann haben wir unsere Stücke spielen als Jungbläser. Und ich weiss, das hat da oben, wir haben so viele Fehler gespielt. Das war so furchtbar gewesen. Aber die Leute haben Freude gehabt. Ich dachte, ja, da gibt es Jungbläser und der Fred hat das gefördert. Und das ist super cool, hast du das gemacht, Fred. Ich bin sehr dankbar. So Sachen erinnern mich sehr gut zurück an die Zeit. Einfach weil Leute mich gesehen haben als Jungbläser. Und es ist mega cool, dass ihr das macht, dass so Junge da sind. Ich will das ehren, was ihr macht. Einfach zusammenspielen und Gott loben. Genau. Heute Morgen möchte ich aber von Jesus reden. Nicht vom Posaunenchor Spiez, nicht vom Posaunenchor Thun, sondern bei Jesus, der nämlich der Ursprung ist von ganz vielem. Auch von so Posaunenchor. Sie wollen Jesus loben. Und ich möchte gerne über Jesus reden. Das ist mir ein mega Anliegen. Ich habe mich sehr viel beschäftigt in letzter Zeit mit Jesus. In der Schule, aber auch hier gemeint, mit verschiedensten Sachen, habe ich mich immer wieder mit Jesus beschäftigt und bin begeistert einmal mehr von Jesus. Total. Total berührt, wer Jesus ist, wie er ist und wie wir ihn heute immer noch begegnen können. Der Urs hat es super eingeleitet. Wir können Jesus begegnen auf eine ganz simple Art. Wir müssen keine Angst haben. Und das macht mega frei. Und das ist auch gut. Und wir haben ein Motto in der Gemeinde, so ein neues Motto, näher zu Jesus, näher zu dir. Und da bist du gemeint, zu dir, oder? Und das haben wir also als Gemeindeleitung, haben wir vor einem Monat haben wir uns zurückgezogen und uns wirklich Köpfe zerbrochen, nicht nur, aber einfach gebetet und zusammen geredet und gesagt, hey, was ist dran für unsere Gemeinde? Und das ist das so ein bisschen rausgekommen. Wir wollen eine Bewegung in unser Motto hineinbringen. Oder wir haben das Motto «Nach bei Gott, nach bei den Menschen» gehabt. Und wir haben gesehen, wir wollen wie Bewegung hineinbringen. Und das näher zu Jesus und näher zu dir ist die Bewegung. Und die Bewegung ist ganz entscheidend, glaube ich. Mega entscheidend in unserem Zusammensein als Gemeinde, in unserem Gemeindeverständnis, in unserem Gottesverständnis. Näher zu Jesus ist ein Ziel aus meiner Sicht für jeden Christ. Immer wie näher zu kommen zu diesem Jesus. Näher an dem Jesus dran zu sein, um zu verstehen, was er sagen will. Ich kann es mal so vergleichen. In der Ehe manchmal gibt es bei uns Momente, da sehen wir uns nicht so viel. Da sind wir irgendwo in zwei verschiedenen Welten oder was auch immer. Und man sieht sich nicht so viel. Und dann kommt man wieder zusammen. Und dann gibt es manchmal den Ausdruck von Yvonne oder von mir, der sagt, ja, wir sind miteinander nicht so nach. Oder weit weg voneinander. Obwohl man ja geheiratet ist und so, kann man gleich weit weg sein voneinander. Emotional. Wie geht es dir überhaupt? Wo bist du überhaupt dran? Oder man kann eher sein Leben leben. Aber es ist so entscheidend, dass man nach beieinander ist, um zu verstehen, was der andere will. Und ihr Beziehung zu Jesus ist sehr oft ähnlich. Und ich kann euch jetzt ganz einfach fragen, wie nach fühlst du dich bei Jesus? Heute Morgen. Ganz einfache Frage. Und das Ziel von heute Morgen, oder eigentlich von so Gottesdienst treffen oder von Gemeinde, ist, jedes Mal einen Schritt näher kommen zu Jesus. Immer wieder einen kleinen Schritt auf Jesus zuzumachen, weil bei Jesus finden wir Frieden, Hoffnung, Freude, einen Sinn für das Leben über den Tod aus. Und das ist so gut. Und das ist echt das Ziel von diesem Motto, näher zu Jesus. Dort finden wir das, was uns wieder zum Brennen brachte, eine neue Sicht, wo wir vielleicht vernebelt waren, schafft Jesus Klarheit. Und das schafft auch wieder Klarheit, näher zu kommen, zu anderen Leuten Beziehungen zu pflegen. Das ist näher zu Jesus. Das hat etwas mit Nachfolge zu tun. Und jetzt merkt ihr, Nachfolge und näher zu Jesus, das ist sehr ähnlich. Und wir können das C im Nachfolge, können wir mal rausnehmen, dann heisst das Nachfolgen. Statt Nachfolge, Nachfolge. Ja, Nachfolgen. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus wollte, wo er auch seine Jünger berufen hat. Hat er gesagt, kommt, folgt mir nach. Wir gehen jetzt ein bisschen das rein, was Jesus im jüdischen Denken und als Rabbi, was er gemacht hat. Ich finde das mega spannend. Und gehen eine Geschichte rein in der Bibel, Jesus und Nikodemus, die Begegnung, wo ich finde, hat ganz viel damit zu tun, näher zu Jesus. Und werden dort so ein paar Schritte probieren, zusammen zu erarbeiten und wir finden, wie können wir die Nachfolge oder die Nachfolge besser verstehen. Okay? Näher zu Jesus hat etwas mit Nachfolgen zu tun. Es ist so, dass Jesus ist ja im jüdischen Kontext aufgewachsen und gelebt. Die Leute haben ihn Rabbi genannt. Rabbi heisst Meister oder Lehrer oder mein Meister oder mein Lehrer. Die Leute haben ihm den Namen gegeben. Aber er hat Jünger ja zu sich genommen. Das war für einen Rabbi normal, dass er seine Jünger hat. Er hat aber zu den Jüngern gesagt, kommt, folgt mir nach. Und das Nachfolgen ist bei den Jüngern im Fall mega, das ist, im jüdischen Denken ist das krass gewesen. Oder man hat eigentlich als Jünger von einem Rabbi oder Schüler von einem Rabbi, hast du so nach sollen sein bei deinem Rabbi, dass du den Staub von seinen Sandalen im Gesicht hast. Das war das Ziel von einem Schüler. So nach sollst du bei deinem Rabbi sein. Und das hat man zum Teil ein bisschen ausgereizt und es hat Leute gegeben, die den Rabbis bis in die WC gefolgt sind oder unter das Bett beim Liebesspiel. Ich will das da nicht mehr ausführen, aber es war wirklich krass gewesen, wie die Schüler sehen, was der Rabbi macht im Nachfolgen. Also es ist wirklich so, in Schriften liest man da verrücktes Zeug, wie die Jünger oder die Schüler von einem Rabbi dem Rabbi nachgefolgt sind. Und nicht nur gehört haben, wie es lehrt, sondern wie es lebt. Das war das Ziel, dass es die rabbinische Schule gab, wo das dann aufkam, nach der Zeit von Jesus. Aber Jesus war so ein Rabbi, der seine Jünger hatte. Speziell übrigens war, dass ein Schüler oder ein Jünger seinen Rabbi selber ausgesucht hat. Und der Rabbi hat dann gesagt, sagen, das ist okay. Und es war eigentlich das Ziel von einem Rabbi, eine besonders gute Jüngerschaft hinter sich zu haben, die ihm nachfolgt. Das war so das Prunkstück vom Rabbi. Versteht ihr? Der Rabbi war vor allem dann gut angesehen, wenn seine Nachfolger das gemacht haben, was er macht, oder? Wenn sie das lehren, was er gelehrt hat. Dann war es eine gute Nachfolgschaft. Und Jesus ist vieles ein bisschen umgekehrt gelaufen. Er hat seine Schüler berufen. Und es sind jetzt nicht unbedingt die wohlhabendsten, intelligentesten und angesehensten Leute in Jerusalem und Umgebung, in Galiläa und so weiter und so fort. Das sind nicht die Leute gewesen, die eigentlich einen Rabbi haben sollten. Das sind gell, Fischer, Zöllner, Simon der Zelot, das sagen wir, die Zeloten, das waren so die gewaltbereiten Juden gewesen. Die wollten gegen die römische Herrschaft Gewalt anwenden. Und das war einer von seinen Jüngern gewesen. Versteht ihr? Das war schon speziell gewesen, die Leute. Darum verstehen wir vielleicht besser, wenn die Pharisäer auch ein bisschen sind abrünzelt gewesen, wenn man gesehen hat, der Jesus, der hat irgendeine Gefolgschaft, das ist nicht normal. Das ist ein anderer Rabbi. Jesus ist nicht nur mit seiner Gefolgschaft anders aufgefallen. Jesus war ein Rabbi mit Vollmacht. Jetzt ist es so, man hat so nachher, es hat immer wieder Rabbis gegeben, die Vollmacht hatten. Ein Rabbi hat seine Vollmacht eigentlich aus dem Gesetz geholt. Er hat auf das Gesetz verwiesen. Das ist das Gesetz, oder, wo der Mose hat bekommen, die Tora, 613 Gesetze. Plus zusätzliche Regeln und Vorschriften, wie man das Gesetz einhalten kann. Da hat es mündliche Überlieferung gegeben, der Talmud. Und dann hat man die mündliche Überlieferung hat man auch gelehrt als Rabbi. Das hat man gelehrt. Und hat man, als Rabbi hat man immer auf das hergewiesen. So könnt ihr euch das vorstellen. Man hat die Vollmacht genommen aus diesem Gesetz heraus. Dort ist Leben drin. Hat ein Rabbi, ein jüdischer Rabbi, glaubt an das, oder? Dass aus dem Gesetz aus dem Leben kommt. Und darum ist die Vollmacht im Gesetz drin. Jesus war aber anders gewesen. Jesus hat ja, das Alte Testament zitiert. Er hat das Gesetz so zitiert. Aber nachdem er es gemacht hat, hat er gesagt, ich aber sage euch. Und das, wenn ihr das lest, das kommt in der Bergpredigt oft vor. Ich aber sage euch. Ist ein Hinweis darauf, dass Jesus ein Rabbi war mit Vollmacht. Weil er eine neue Lehre hat gelehrt. Er war einer, der gesagt hat, ich aber sage jetzt euch, wie ich es will, wie ich es sehe, wie Gott es sieht. Ein Rabbi mit Vollmacht hat sich in Anspruch genommen, eine eigene Lehre zu haben. Wenn man da heute von Rabbis redet, wie die immer auf die Rabbis von früher herweisen. Rabbi Simeon hat gesagt das, Rabbi Ruben hat gesagt das und so weiter und so fort. Jesus sagt, ich aber sage euch, ich habe eine neue Lehre. Ein Rabbi mit Vollmacht. Plus, es sind Wunder und Zeichen, sie ihm gefolgt, sagt man. Oder haben die Leute ihm gesagt, dir folgen Wunder und Zeichen, du musst von Gott sein. Wir gehen auch noch so ein bisschen in das rein. Das sind so Hinweise darauf, dass Jesus ganz anders war als Rabbi, obwohl vieles ist typisch war. Er im jüdischen Kontext gewirkt hat und aufgewachsen ist. Ich werde mit euch in den Text hineinschauen, Jesus in Nikodemus. Und jetzt mit dem Hingerwissen von Jesus als Rabbi, glaube ich, dass wir das so besser verstehen. Und ich könnt aufschlagen mit mir, Johannes 3 steht die Begegnung mit Nikodemus. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen erforschen, dass wir heute Morgen näher zu Jesus kommen mit dieser Begegnung und mit dem Hinterwissen auch vom Jüdischen. Wie Jesus gewirkt hat und wie seine Jünger waren. Und wir lesen zusammen den Text aus Johannes 3, 1 bis 21, ich glaube, genau. Und ich lese da aus eurer Übersetzung, die ihr auch vorher habt, Johannes 3, Jesus und Nikodemus. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagt er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in dem Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israel weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht auf. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede?
es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für das, was wir daraus nehmen können. Und ich bete einfach, dass wir das verstehen können, die Begegnung, die du hast mit dem Nikodemus. Und dass es uns, zu uns heute noch rettet. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Genau. Also ich wollte euch, die Geschichte ist mir mega wichtig geworden, als ich mich so mit Jesus oft beschäftigt habe. Hauptsächlich aus einem Grund, wegen Nikodemus. Der Nikodemus ist jemand, wo ich mich gut identifizieren kann damit. Und ich glaube, viele von euch auch. Und das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen gewagt zu sagen, weil der Nikodemus ein Pharisäer war. Und wir müssen aufpassen, wenn wir die Bibel lesen, dass wir nicht schnell in eine verurteilende Haltung gegenüber Pharisäern kommen, wenn wir Pharisäer lesen. Jesus hat die Schrift gelehrt und die Pharisäer am meisten kritisiert. Aber Jesus war der Schriftgelehrte auch am nächsten gewesen. Das muss man wissen. Das ist mir auch wie eine Lampe aufgegangen, sagt man, ja genau, ein Licht aufgegangen. Weil Jesus eigentlich ein jüdischer Rabbi war und die Schriftgelehrten haben nicht viel anders gemacht. Die entscheidenden Punkte, die ich schon genannt habe, von seiner Jüngerschaft und wie er eine Vollmacht hatte und eigene Lehre hatte, war unterschiedlich. Aber Jesus war eine Art Schriftgelehrter, wie er sich gegeben hat und wie er gelebt hat. Und darum war er ihnen sehr nach, aber in ganz entscheidenden Punkten eben nicht. Und darum hat er so am meisten kritisiert. Die Pharisäer, die ihr Gedankengut aus dem Gesetz genommen haben und sich darauf berufen haben, haben geglaubt, dass da Leben drin ist, wenn wir das penibel einhalten in Regeln und Vorschriften. Wenn wir das lernen, dann gibt es Leben. Und dort hat Jesus das kritisiert. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind grundsätzlich uns, wo wir wie treu sein im Glauben am Nächsten. Und darum müssen wir uns hüten, sie nicht sofort zu verurteilen. Der Nikodemus steht hier am Anfang. Er war eben Pharisäer und ein führender Pharisäer. Also das heisst, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Wir wissen, dass er im Synod, im Hohen Rat war von den Juden. Und das ist eigentlich eine hohe Stellung. Wir wissen, der Nikodemus ist ein wohlhabender, wahrscheinlich höchst intelligenter Mann. Wir können sagen, das ist ein Theologieprofessor, der hier vor uns steht. So könnten wir das bei uns vorstellen. Ein Professor von Theologie, der genau weiss, was in der Schrift steht, im Alten Testament. Also ein hochintelligenter Mann, da kann man sagen, boah, oder? Dieser Mann begegnet Jesus. Zudem ist Nikodemus moralisch, die Pharisäer, wie auch der Nikodemus, haben ein gutes Leben leben. So wie ich heute hier. Ich bin auch ein Mensch, der ein gutes Leben leben will. Ich will probieren, allen recht zu machen. Ich will Gott gefallen, Art, oder? Ich will das Richtige tun, nicht das Falsche. Ich bin kein böser Mensch. Ich mache nichts widerwilliges Böses. Ausser, ich habe Sünde, aber ich bin nicht jemand, der das bewusst macht. Wisst ihr, wie ich meine? Und das sind wir, viele von uns, weil moralisch gut leben, ein gutes Leben führen, der Nikodemus auch. So kann ich mich sehr gut mit ihm identifizieren. Also es ist wichtig, wenn wir da vor ihn kommen. Und er kommt bei Nacht, das war übrigens normal für viele Rabbis und für Schriftgelehrte Pharisäer, die haben bei Nacht haben die zusammen diskutiert. Die haben zusammen geredet über das Gesetz und haben Lehre lang austauscht. Und bei Nacht ist es viel ruhiger und angenehmer als beim Tag, wo alles hektisch ist. Und sie haben geglaubt, wenn es hektisch ist, dann lese ich die Schrift nicht in einem guten Bild. Wenn es ruhig ist in Nacht, dann ist es viel besser, wenn alles ein bisschen abgekühlt ist, die Emotionen noch nicht zu übergehen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Also da ist nichts irgendwie wahnsinnig Kompliziertes dahinter. Also ist bei Nacht auf Jesus zu und seine Jünger waren auch da. Und er nennt eben mit der Mein Herr, Rabbi, nennt er ihn, also tut ihn ansprechen und sagt dann auch, hey, ich habe von dir gehört, von dir gesehen, von dir Wunder und Zeichen folgen dir, du musst von Gott sein. Jetzt gehen wir auf die Antwort ein, die Jesus sagt. Und ich habe drei Punkte aus dem Text heraus, die ich glaube, ist für uns heute wichtig, wenn wir Jesus nachfolgen. Das Erste ist, es geht um die Wiedergeburt. Jesus antwortet ja eigentlich komisch. Nikodemus stellt ja gar nicht eine Frage hier. Er sagt einfach, Wunder und Zeichen, folge dir, du musst von Gott sein, du bist ein Lehrer. Und nachher lehrt ihn Jesus über Wiedergeburt. Und das Wiedergeburt, manchmal ist das mir auch so ein bisschen komisch reingekommen. Ich bin nicht so recht rausgekommen. Und mega klar ist es mir geworden, als ich verstanden habe, was hier steht, du musst von Neuem geboren werden. Von Neuem, das Wort, kann auch meinen, von oben geboren werden. Von oben her geboren werden oder von Neuem geboren werden. Das heisst, es ist etwas ganz Neues. Etwas anderes, als du bis jetzt kennst, Nikodemus. Was du im Gesetz und so, wo du das Gefühl hast, da ist Leben drin, ich habe jetzt etwas anderes, das neues Leben gibt. Von oben runter. Etwas Neues ist jetzt angebrochen. Und Jesus tut sich nicht offensichtlich offenbaren. Er hätte ja können sagen, ja, Nikodemus, ich bin der, wo du da sagst, ich bin Sohn Gottes, durch mich hast du Leben, durch mich ist Weg, Wahrheit und das Leben. Aber er geht einen anderen Weg. Er will ihn wieder herführen, dass er versteht, was sein Schritt muss sein, dem moralisch guten Mensch. Und er sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden, von oben runter. Und er fragt ihn, ja, wie geht denn das? Ganze menschliche Art hat irgendwo, hat er wahrscheinlich das sehr wörtlich genommen, der Nikodemus. Und er sagt, ja, von Neuem. Wie geht denn das? Wieder zurück in die Mutterleib? Das ist ja nicht möglich. Und er sagt Jesus, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Jetzt ist das beschrieben, die Wiedergeburt mit Wasser und Geist. Und das ist eine Stelle, wo eigentlich der Nikodemus hätte sollen wissen, was das bedeutet. In mehreren Stellen im Alten Testament ist darauf hingewiesen worden, was das bedeutet, was Wasser und Geist wie bedeutet die Neugeburt? Ich lese aus Hesekiel 36, Vers 25. Und ich, das sagt Gott zum Volk Israel, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also bevor dass ihr die Rechtsbestimmungen und die Ordnungen, die ihr habt, lebt, gebe ich euch etwas Neues. Wasser, das reinigt, heisst es hier. Und ein Geist, der ein neuer Geist ist. Das ist Wiedergeburt. Von oben, wo etwas, das von Gott kommt, etwas Neues, das uns verändert, uns reinigt und uns einen neuen Geist gibt. Oder Wiedergeburt heisst eigentlich, dass Gottes Geist in unseren Geist hineinkommt. So kann man, das ist ein bisschen kompliziert gesagt, aber so kann man es etwa verstehen. Das ist wie Wiedergeburt. Etwas Neues, etwas von oben, das Gott schenkt, das wir nicht tun können, aber das wir annehmen können. Was Jesus hier Nikodemus sagen will, dass
er ein erlösungsbedürftiger Mensch ist, so wie jeder andere auch. Dass so er eine Umkehr braucht, eine Wiedergeburt braucht in dem Neuen, das angebrochen ist. Schaut, man hat oft das Gefühl, ja, die Sünder, die Zöllner oder in heutiger Zeit da die Straftäter, die wirklich Strubs machen, die brauchen eine Wiedergeburt. Etwas total Neues. Jesus macht durch diesen Text uns heute klar, dass es jeder braucht. Egal, wie er lebt. Wer jetzt probiert, ein moralisch gutes Leben zu leben oder moralisch total schlecht lebt. Jeder braucht einen Erlöser. Wir sind erlösungsbedürftig. Und diese Haltung ist entscheidend. Ich glaube, das lehrt uns das Erste hier. Diese Haltung ist entscheidend. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, folgen wir jemandem nach, wo wir von ihm erlösungsbedürftig sind. Immer wieder. Und viele von uns haben das gemacht, haben gesagt, ja, ich will mit dem Jesus unterwegs sein. Aber ich glaube, es braucht auch immer wieder so Schritte, wo wir sagen, ja, ich bin das wirklich, auch wenn ich ein moralisch guter Mensch bin. Ich bin erlösungsbedürftig, ich bedarf das, ich brauche das. Egal, was ich über andere denke, jetzt bin ich gefragt, ein guter moralischer Mensch. Ich glaube, das ist das Erste, was Jesus hier uns lehren will, aus der Nikodemus-Begegnung. Nikodemus fragt dann eine ganz gute Frage, die uns auf das Zweite bringt. Er fragt dann, in Vers, muss ich schauen, was das ist. Genau, Vers 9 fragt er, ja, wie kann das passieren? Wie passiert das? Wie kann das sein? Und jetzt fängt Jesus sich nach und nach offenbaren. Bis zu dieser ganz bekannten Stelle, die wir alle kennen und viele von uns als Kind auswendig gelernt haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Genau. Sie haben ihren eingeborenen Sohn hergegeben, damit wir durch den Glauben können leben können, ewiges Leben. Johannes 3,16. Bis dahin, er offenbart sich als der, was er ist. Immer zwar noch in der dritten Person, er sagt immer noch, das ist der Sohn Gottes, aber er offenbart sich. Wie kann das passieren? Er sagt, durch den Sohn Gottes, durch den Glauben an den Messias, Sohn Gottes. Ich mache jetzt heute einen Bogen und komme dann wieder zurück aus dem, weil ich glaube, das ist wichtig zum Verstehen. Jesus sagt hier, der Glaube ist nur durch mich möglich. Wenn wir heute unterwegs sind, glaube ich, dass wir an eine Wahrheit glauben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir glauben an die Wahrheit. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ihm nachfolgen, glauben wir an die Wahrheit. Aber es gibt auch eine Realität. Und die ist manchmal verschieden. Und das ist ganz wichtig jetzt zu verstehen, glaube ich. Das, was wir sehen mit unseren Augen in die Welt hinein, ist oft die Realität. Das, was wir von Gott hören, ist die Wahrheit. Also das, was wir sehen vor Augen, ist eine Realität, die nicht die Wahrheit muss sein. Also wenn wir in die Welt rausschauen und Leid oder was auch immer beobachten oder sehen, was passiert, heisst das noch lange nicht, dass das die Wahrheit ist. Und oft sind wir Menschen heute geprägt von dem, was wir sehen und nicht von dem, was wir hören. Von dem, was wir von Gott hören. Ich meine, von dem, was wir der Bibel hören. Von dem, was wir wahrnehmen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. Wenn wir geprägt sind von dem, was wir sehen, dann ist das eine Realität. Und manchmal bricht die Wahrheit in die Realität hinein. Dann, wenn etwas passiert, wo man kann sagen, boah, das ist Gott dahinter. Da muss Gott drin sein. Also wenn eine Heilung passiert, wenn ein Wunder passiert, dann ist in der Realität sieht man die Wahrheit. Aber grundsätzlich folgen wir der Wahrheit und nicht der Realität. Weil wenn wir der Realität würden folgen, das, was wir sehen, dann wären wir sehr schnell enttäuscht. Sehr schnell sind wir enttäuscht, weil wir nichts sehen, was der Wahrheit entspricht. Nicht gar nichts, aber nicht, oft eben nichts. Aber wir folgen nicht der Realität, sondern der Wahrheit. Und das ist ein Unterschied, merkt ihr es? Und die Wahrheit ist sichtbar geworden in Jesus. Und wenn wir hier von diesem Text reden, dann steht da die Wahrheit vor Nikodemus. Der wahr ist. Jetzt ist die sichtbar geworden. Die Realität ist sichtbar. Das kann auch heute sichtbar sein. Glaubt mir's. Wenn wir Lobpreis machen, dann singen wir Wahrheit aus. Das ist etwas, was wir mit unseren Lippen aussprechen. Das ist Wahrheit. Obwohl es zum Teil einfach gar nicht der Realität entspricht, was man sieht. Versteht ihr? Es heisst hier dreimal, wahrlich, wahrlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Das Wort heisst im Hebräischen Amen. Das kennen wir. Amen. Jesus sagt hier eigentlich Amen, Amen, ich sage dir. Versteht ihr, wenn wir beten, dann beten wir Wahrheit. Oder das heisst, dass du kannst Wahrheit beten. Wenn jemand Not leidet, dann tust du Wahrheit aussprechen. Und du musst es mit Amen bezeugen. Das ist die Wahrheit, auch wenn die Realität anders aussieht. Ich kann jemandem sagen, etwas Gutes zu, das ist die Wahrheit, auch wenn die Realität vielleicht etwas anderes sagt. Und wenn jemand krank ist und ich für den bete, dass Gesundheit soll geschehen in Jesu Namen, dann ist das Wahrheit. Aber die Realität ist ja noch, dass der krank ist. Und manchmal gibt es so Kairos-Momente, Momente, wo die Wahrheit runterbricht und dann wird sichtbar. Das ist nicht immer so. Aber wir folgen ja der Wahrheit und nicht der Realität. Das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Und ich glaube, das kommt hier vor. Dass Jesus ihm will sagen, folge der Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt lesen wir mal Vers 12. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Wenn Jesus das sagen will, was im Himmel passiert, was unsichtbar ist, aber was die Wahrheit ist, wie können wir das, also wenn wir nicht mal das glauben, was jetzt da hier vor euch ist, wie könnt ihr das glauben? Und heute sind wir herausgefordert, dass Jesus nicht vor uns steht, aber sehr wohl in uns innen lebt, ganz nach ist, heute Morgen auch. Und dass wir dieser Wahrheit folgen können. Und dass wir glauben können, wenn Jesus zu uns redet, durch die Bibel, wie der Himmel aussieht oder wie sein Reich aussieht, wenn er erklärt, wie wir so leben untereinander, durch sein Wort, dann ist das Wahrheit, die uns prägen soll, immer und immer wie mehr. Jesus nachfolgen bedeutet in erster Linie, ich bin erlösungsbedürftig. Ich brauche den Jesus. Ohne Jesus geht es nicht. Ich brauche die Reinigung, den Neugeist. Ich brauche das. Die Herrschaftsübergabe. Und ich will dieser Wahrheit folgen. Dort, wo ein neues Leben entspringt. Dieser Wahrheit will ich folgen. Und ich glaube, das sind zwei ganz entscheidende Sachen. Und bevor wir ins Dritte hineingehen, möchte ich euch einen Moment geben, zum Überlegen. Und ihr dürft vorkommen. Ich darf das Lied spielen und ich komme dann nochmal, bevor ich dann abschließe. Aber ich darf jetzt schon vorkommen, darf herhocken und ich darf dann das Lied uns vortragen. Und während dem Lied bitte ich euch, kommt nochmal. Das stört nicht, ja, das sind so schön angelegt. Hey, also das, genau. Während dem Lied überlegt euch, wie ihr unterwegs seid mit Jesus. Wo das ihr dran seid. Und vielleicht ist dir das ganz neu jetzt so Realität, Wahrheit. Wem folge ich wirklich? Und dass ihr das festmacht mit Jesus. Jetzt einfach während dem Lied, vielleicht ist es gut, Augen zuzuhören, das wie für euch zu überlegen, wie eure Beziehung zu Jesus aussieht. Und vielleicht ist es der Moment, wo du kannst sagen, ja, ich bin auch ein moralisch guter Mensch, aber genau auch ich brauche dich, Jesus. Ich bin erlösungsbedürftig. Wie der Nikodemus auch. Genau. Einfach für die Zeit von diesem Lied. Merci vielmals. Zum Schluss von dieser Begegnung mit dem Nikodemus sagt Jesus nochmal etwas, was ganz wichtig ist jetzt als dritter Teil. Und zwar redet er von dem, von Licht und Finsternis. Wir lesen in die Verse 19 und 21, oder 19 bis 21 nochmal. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht, er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Jesus sagt hier einem Pharisäer, einem Obersten der Juden, einem treu gläubigen Mensch, eigentlich ins Gesetz verankert, sagt er, das Gesetz kann nicht richten. Das Einzige, was er richten kann, ist das Licht, das in die Welt kommt. Er sagt, ich bin das Licht. Und Jesus meint hier sich, das Licht kommt in die Finsternis hinein. Und das wird allein richten. Weil wie das Licht zündet die Finsternis an oder Sachen, die eine Finsternis sind, werden aufgedeckt. Kommen die Oberfläche führen, Sünden, Sachen, die im Verborgenen laufen, kommen die Oberfläche. Und das ist natürlich etwas, wo Jesus ganz klar an den Pharisäer oder jetzt auch Nikodemus sagt, hey, das kann nicht sein, dass ihr nach dem Gesetz lebt und gleich ein Leben lebt, wo ihr irgendwo im Finsteren oder im Zurückgezogenen oder so nicht ein gutes Leben lebt. Nicht nach dem, was ihr eigentlich lehrt. Viele schreien da an, in verschiedenen anderen Stellen. Aber er sagt, hey, ich bin das Licht und das Licht ist jetzt in die Welt gekommen, für das Finsternis keine Macht mehr hat. Und die, die ins Licht kommen, die sind wie Kinder von Gott. Die beim Licht sind. Und wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir erlösungsbedürftig, folgen wir der Wahrheit und wollen im Licht leben. Sollen im Licht leben. Ein Leben haben im Licht. Epheser 5 lehrt es uns. 5,8 steht, auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Da ist der Ausdruck, Kinder vom Licht sein. Im Licht innen zu leben. Und das ist ganz entscheidend, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und ihm nachfolgen, dass wir im Licht dran sind. Bei ihm im Licht leben. Also sollen wir auch so leben. Das heisst, Sachen, die vielleicht im Finstern laufen, mir ins Licht bringen, zu Jesus bringen. Dort, wo das Licht ist, für das es bereinigt werden kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Einerseits, dass wir ein lösungsbedürftiges Herz haben und merken, ich brauche das. Dass ich der Wahrheit glaube, die nicht immer Realität entspricht, und dass ich im Licht lebe. Und ich werde euch heute Morgen herausfordern, etwas, was das Licht bringen, wenn es es braucht. Es sind ja wieder Leute da, die für euch beten. Und ihr kommt hier nicht für zu Leuten. Die Leute sind einfach da, die für euch beten. Aber in dem Moment kommt ihr zu Jesus. Da bin ich so überzeugt. Dass das ein Näher ist zu Jesus, wenn man zu jemandem geht und sagt, ich brauche da Hilfe oder ich muss etwas ins Licht bringen. Dass ich im Licht leben kann. Und das ist wie ein Schritt dann näher zu Jesus und im Licht leben. Das befreit ungemein. Das kann man auch im Stillen tun, aber es hat auch Kraft, wenn man es eben wie mit jemandem macht. Und darum, die Leute da vorne, die beten gerne für euch, aber es ist zu Jesus, wo ihr kommt. Wo ihr einen Schritt zu machen zu ihm. Das ist mir so wichtig. Das ist auch dem Gebetsteam so wichtig, dass es so ist, dass es nicht um sie geht. Genau. Und darum möchte ich euch auch herausfordern, in dem Ganzen, in der Begegnung, die wir jetzt hatten mit Nikodemus, in dem Wissen, dass wir einem Rabbi folgen, sozusagen mit Vollmacht, wo jeder nimmt, egal was er für einen war, wo in seine Jüngerschaft hineinnimmt, in seine Nachfolgerschaft, egal was für einen es ist. Und dort einfach sehen, wie Menschen erlösungsbedürftig sind, ihm folgen als die Wahrheit und im Licht leben. Okay, lasst uns beten und nachher dürfen wir noch ein Lied singen, das übrigens mega gut passt, das erst heute Morgen realisiert. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Ihr müsst dann auf den Text schauen, werdet merken, wie das gut passt in diesem Licht in deinem Leben. Jesus, danke vielmals, dass du ein guter Gott bist, dass du die Wahrheit bist.
und dass wir dir folgen können. Dass du wahr bist, auch wenn wir dich manchmal nicht sehen. Glaube, dass du da bist. Dass du die Wahrheit bist. Und ich will dem viel mehr vertrauen, als vielem anderen, den ich sehe. Und ich bete, dass das uns prägen kann. Die Wahrheit, dein Wort. Wenn wir miteinander weg sind und Wahrheiten aussprechen, die von dir kommen. Und ich bete, dass du das uns schenkst, unsere Gemeinden, unsere Gemeinschaften, unsere Familien, unsere Beziehungen, wo wir dran sind, die Hauskreise, die Kleingruppen, dass dort die Wahrheit herrschen kann. Dass es um dich geht und um wie dein Reich, wie du denkst, wie wir leben sollen. Und ich bete einfach für uns, ja, dass wir wirklich ein lösungsbedürftiges Herz haben können, das sich sehnt nach dir, das dich braucht, und nicht das Gefühl hat, ich kann es allein. Und ich bete auch, dass wir im Licht leben können, Sachen ins Licht bringen, dass wir frei sein können. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen.